Herr Borchert, im Internet kann mittlerweile jeder Laie nach solchen Abstürzen recherchieren. Bei sogenannten Flugtrackern kann man Höhen- und Geschwindigkeitsdaten von zivilen Flugzeugen abrufen. Auch Mitschnitte des Funkverkehrs von heute früh sind schon hochgeladen. Lässt sich anhand dieser Daten schon etwas Ungewöhnliches erkennen?
Ja, ungewöhnlich ist auf jeden Fall, dass die Crew ja am Anfang mit einem sogenannten Anfluglotsen geredet hat. Der führt einen so in die Umgebung des Flugplatzes. Und dann wird man irgendwann, wenn man den finalen Anflugkurs auf die Landebahn eingenommen hat, weitergeschickt an den Towerlotsen, der unmittelbar für den Flugplatz zuständig ist. Diese Aufforderung zum Wechsel der Frequenz hat die Crew auch bekommen und bestätigt und ist dann aber nicht auf der neuen Frequenz aufgetaucht, so wie es scheint, hat sich also nie beim Tower gemeldet. Und das könnte schon ein Anzeichen dafür sein, dass die mit irgendwas so sehr beschäftigt waren, was da gerade passiert ist, was dann letztlich auch mit dem Absturz zu tun hatte.
Sieht man denn in den Kursdaten und Höhendaten, ob die Maschine kurz vor der Landung signifikant vom Anflug abweicht?
Ja, das Doofe ist, diese Tracker, je tiefer das Flugzeug fliegt, desto schwerer ist es für diese Tracker, die ja nicht offiziell sind, den Flugweg zu erfassen. Das wird also dann die Unfallanalyse letztlich im Detail ergeben. Aber auch von dem Video her, das ja zu sehen ist, ist es schon so, dass die Maschine dann offenbar unterhalb des vorgesehenen Gleitpfads geflogen ist und dann eben so weit unterhalb, dass sie irgendwann auf dem Boden aufkam.
Ein Sprecher des Logistikunternehmens DHL, in dessen Auftrag die Maschine ja unterwegs war, spricht, dass die Crew eine Notlandung durchführen habe müssen. Gibt es dafür in diesen Daten und Aufzeichnungen schon Anzeichen?
Nicht so wirklich. Ich meine, das Flugzeug war ja ohnehin im Landeanflug, sehr dicht am Boden. Und insofern, wenn die dann nicht sehr dramatische Steuereingaben machen, dann wird das Flugzeug halt einfach so langsam sinken in Richtung Boden, eben ein bisschen schneller, als es ursprünglich sinken soll, sodass es dann einen guten Kilometer vor der Landebahn auf dem Boden aufkommt. Aber ob die jetzt tatsächlich bewusst versucht haben zu landen oder ob sie aus Versehen zu tief gekommen sind, das lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht beurteilen.
Diese Ursachensuche übernehmen ja in solchem Fall Flugunfallermittler. Auch deutsche Ermittler sind auf dem Weg nach Vilnius. Wie läuft eine solche Unfalluntersuchung hier ab?
Ja, das ist tatsächlich so, dass auch die deutschen Behörden sich beteiligen können, wenn sie wollen, weil das Flugzeug halt in Deutschland gestartet ist. Das Land, in dem der Crash passiert ist, die sind natürlich dann meistens führend. Es kann dann das Land des Flugzeugherstellers, also die USA in diesem Fall, weil es eine Boeing ist, das Land, in dem das Flugzeug registriert ist, das ist Spanien, weil es eine spanische Fluggesellschaft ist. Die können sich alle beteiligen, die müssen nicht, aber sie können. Und dann untersuchen die gemeinsam natürlich erstmal das Wrack. Es gibt den Flugdatenschreiber genauso wie den Cockpit Voice Recorder. Die werden jetzt erstmal gesucht werden. Da wird sich sicherlich Interessantes finden. Und dann kann das Monate, sogar Jahre dauern, bis dann irgendwann feststeht, was eigentlich genau passiert ist.
Nun ist bei diesem Absturz ja auch ein großes Feuer ausgebrochen. Wie gut überleben denn diese Flugdatenschreiber solche Unglücke?
Das können die tatsächlich ab, genau darauf sind sie konstruiert. Das sind ja diese kleinen Boxen, die gerne als Blackbox bezeichnet sind. Dabei sind sie leuchtend orange markiert, damit man sie in den Trümmern findet. Also die waren noch nie black, aber die sind wirklich darauf ausgelegt. Die sind ja so schuhkartongroß, dass sie Feuer überstehen, dass sie auch Wasser überstehen und all diese Dinge. Gerade jetzt mit digitalen Methoden, dass das also nicht mehr auf einem Tonband gespeichert wird, sondern in einem Chip. Das macht die ganze Sache dann nochmal wieder härter für Feuer und solche Dinge.
Schauen wir mal auf den Betreiber der Maschine. Es handelt sich um eine spanische Fluggesellschaft, wir haben es schon erwähnt, die heißt Swift Air und war im Auftrag von DHL unterwegs. Was ist denn über diese spanische Fluggesellschaft bekannt?
Ja, die gibt es schon ein bisschen länger. Ich glaube seit den 90ern oder sogar schon seit den 80ern. Sie hat im Moment 42 Flugzeuge, die im Betrieb sind und davon sind, glaube ich, 38 Frachtflugzeuge. Sie hat noch vier Propellerflugzeuge, die im Passagierdienst unterwegs sind, aber eher auf kürzeren Strecken. Sie hat schon viel Fracht geflogen, unter anderem auch für die Vereinten Nationen, auch in Krisengebiete. Und so ganz unfallfrei ist sie in ihrer Geschichte auch nicht geblieben. Also so ganz toll ist der Track Record nicht dieser Fluggesellschaft. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie eine Seelenverkäufer-Airline ist oder irgend sowas in der Art.
Welche Risiken gibt es denn generell bei der Frachtfliegerei im Vergleich zur Personenluftfahrt?
Es gibt diesen Spruch in der Branche, der Fracht gehört die Nacht. Also die Frachtflugzeuge sind meistens nachts unterwegs. Das ist schon mal ein Risiko, weil es ist dann eben, während man startet und landet, häufig dunkel. Es geht auch öfter mal zu kleineren Flughäfen, die dann versorgt werden müssen mit irgendwelchen Gütern, wo Anflüge komplizierter sein können. Insofern ist das Risiko so ein kleines bisschen höher, aber letztlich in der Sicherheitsstatistik, glaube ich, zeigt sich nicht unbedingt, dass jetzt Fracht wahnsinnig viel riskanter ist als Passagierluftverkehr.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, die Maschine jetzt in Vilnius befand sich wirklich auf dem allerletzten Teil des Landeanflugs auf den dortigen Flughafen. Warum ist diese Phase in der Luftfahrt besonders heikel?
Ja, die ist deshalb besonders heikel, weil man einerseits nicht wirklich hoch ist. Man nähert sich halt immer mehr dem Boden an und damit auch Hindernissen oder eben dem Boden selbst. Und zweitens ist man, anders als zum Beispiel beim Start, relativ langsam unterwegs. Also man ist im Landeanflug über längere Zeit relativ langsam. Und wenn ein Flugzeug zu langsam wird, dann hört es halt auf, Auftrieb zu erzeugen und fliegt dann nicht mehr. Insofern ist man in einem, wenn man so will, riskanteren Bereich unterwegs. Da machen sich dann auch die Einflüsse der Natur, also sowas wie Wind, Sturm und solche Böen, das macht sich dann auch bemerkbar, sodass das Risiko da schon ein bisschen höher ist als im Reiseflug zum Beispiel.
Fallen Ihnen denn da vergleichbare Abstürze aus den letzten Jahren ein?
Mir fällt jetzt spontan keiner ein, wo das Flugzeug zu kurz gekommen ist, sozusagen vor der Landebahn schon aufgekommen ist. Aber das hat es schon ein paar Mal gegeben. Häufig ist ja auch das Abkommen von der Landebahn in irgendeiner Weise. Soweit ist es hier gar nicht gekommen. Das Flugzeug ist eben vorher schon aufgekommen. Das kommt durchaus vor, auch aus allen möglichen Ursachen. Das kann halt sein, dass es einen Leistungsverlust gibt, dass die Crew sich irrt und wo sie ist oder dass die Technik im letzten Moment irgendwie so versagt, dass die Crew nicht versteht, wo sie ist. All das ist möglich, aber das ist wirklich zu früh, hier jetzt irgendwie zu spekulieren.